Ich versuch's noch mal. Hello? Sie merken schon, ich bin eher ein Faschingsmuffel. Ach, wunderbare Tanzmusik und Verkleidungen und Faschingsbälle. Na, das habe ich gemocht, als ich noch tanzen konnte. Und die Fledermaus am Rosenmontag oder die Altrocker bei den Dullenrahmern in Fürth, gerne dabei. Aber Karnevalssitzungen? Alberne Witze und fade Sketche. Aufforderungen zum Schunkeln. Büttenreden, so oft so peinlich, wo ich doch da verwöhnt bin durch die Heute-Show. Und jetzt? Jetzt stehe ich selber ausgerechnet am Fasnachtssonntag an der Kanzel. Na klar, das ist heute ein sogenannter Prädikantensonntag. So nennen das meine lutherischen Kolleginnen und Kollegen, wenn der Pfarrer mal Urlaub hat, wenn Schulferien sind und wenn sowieso keiner in die Kirche kommt. Aber nein, Sie sind ja alle da und ein herzliches Grüß Gott. Besonders herzlich willkommen Andy Tirakiti, der heute die Orgel schlägt, trotz Schulferien. Und heute Abend zu einem Orgelkonzert der ganz anderen Art einlädt, mit Weinprobe. Wobei wir schon bei einem ganz speziellen Fasnachtsthema wären. Trunksucht und Völlerei. Und leichtfertige Musik, gar an der Orgel, das heilige Instrument missbraucht zum bloßen Vergnügen. Und jetzt meinen Sie endgültig, ich sei eine Spaßbremse, aber nein, nicht immer. Den Orgelfasching letztes Jahr mit Andy Tirakiti, den fand ich klasse. Und den Wein auch. Er erfreut des Menschen Herz, heißt es in der Bibel. Aber wie viel ist erlaubt? Trunksucht und Völlerei galten im Mittelalter als Todsünde. Gula nannte man sie lateinisch Schlund. Und ab in die Hölle mit gefräßigen Trunkenbolden. Wie seltsam aber, dass die Kirche in der Fastnachtszeit Ausschweifungen aller Art irgendwie duldete, vorübergehend, um danach in der Fastenzeit alles wieder zu verbieten. Ohne Fastenzeit gäbe es ja überhaupt keine Fastnacht. Und deswegen haben evangelische Gegenden oft keine Faschingstradition. Im liturgischen Kalender für den heutigen Sonntag weisen Wochenspruch und Predigttext bereits in die Passionszeit. Aber das kriege ich nicht hin, wenn draußen schon die Narren unterwegs sind. Und eine gereimte Predigt mit witzigen Passagen, das ist auch nicht meine Sache. Aber was anderes probiere ich heute. Ich nehme einfach mir ein spezielles Karnevalsprivileg für mich. Frech daherreden. Garantiert nicht korrekt. Auch nicht ökumenisch korrekt. Garantiert nicht ausgewogen. Garantiert nicht zurückhaltend und ohne Rücksicht auf Tabus. Hoffentlich verzeihen Sie mir das. Und eigentlich gehört sich das doch gar nicht auf die Kanzel. Thank you. Keine Fastnacht also ohne Fastenzeit. 7 Wochen keinen Alkohol oder Schokolade. Und dann an Ostern Schnapseier all you can eat. 7 Wochen kein Fleisch. Na super, pupsen dann weniger Rinder? 7 Wochen ohne Auto. Ja hurra, die Umwelt ist gerettet. 7 Wochen ein reuiger Sünder sein. Und danach? Darum geht es doch gar nicht. Sagen mir jetzt die Verteidiger der Fastenzeit. Fasten ist ein Training der Tugend. Danach ist man ein neuer, ein besserer Mensch. Na gut, aber warum muss das ausgerechnet in der Passionszeit sein? Religiös verbrämt? Fasten, so heißt es, lehrt uns die Solidarität mit den Hungernden. Wie zynisch. Als ob man deren Qualen nachfühlen könnte mit ein bisschen weniger Konsum. Fasten, so heißt es, richtet unser Bewusstsein auf Gott und lässt uns den Leidensweg Christi nachverfolgen. Das finde ich anmaßend. Als ob wir uns seine Gnade durch religiöse Leistungen erschleichen könnten. Also, da waren sich die Reformatoren alle einig. Fasten hat nichts mit unserer Gottesbeziehung zu tun. Wie sagt das Zwingli so schön? Willst du gern fasten, tue es. Willst du gern das Fleisch nicht essen, iss es nüt. Lass aber mir dabei den Christenmenschen frie. Ja, und wie ist nun die evangelische Variante der Fastenzeit? 7 Wochen ohne. Ich finde eine Lachnummer. 7 Wochen ohne Lügen, hieß das im vergangenen Jahr. Ja, super. Und nach Ostern biegen sich wieder die Balken. 7 Wochen ohne Pessimismus, heißt es heute. Eine seelsorgliche Katastrophe. Welch ein unchristliches Menschenbild. Pessimisten, das sind offenbar Sünder, die sich selbst erlösen können und sollen. Reißt euch zusammen. Ein wenig Buße, ein wenig religiöse Tatkraft, ein wenig selbsterwirktes Seelenheil und schon wird alles wieder gut. Innerhalb von 7 Wochen. Hallo du da, die Meldungen über die Erderwärmung beunruhigen dich? Aber du sollst nicht pessimistisch sein. Hallo du da, seit Jahren bist du vergeblich auf der Suche nach einem Partner. Aber du sollst nicht pessimistisch sein. Hallo du da, für Langzeitarbeitslose deines Alters gibt es einfach keine Arbeitsplätze mehr. Aber du sollst nicht pessimistisch sein. Hallo du da, du hast wenig Hoffnung, dass deine Krankheit geheilt werden kann, aber du sollst nicht pessimistisch sein. Zumindest nicht in den nächsten 7 Wochen. Als ob wir nicht das ganze Jahr über für uns und mit anderen um Zuversicht beten müssten. Das also soll Fasten auf evangelisch sein? Der besondere Kick dabei, so lese ich es in der evangelischen Zeitschrift Zeitzeichen, alles ganz freiwillig, ohne kirchliche Verordnungen. Ja, so ein Schmarrn, als ob Katholiken sich heute noch Vorschriften machen ließen, als ob sie unfreiwillig fasten würden, wenn sie es tun. Und überhaupt hat Fasten ja gar nicht unbedingt was mit Religion zu tun, genauso wenig wie Pilgern. Für viele gehört das heutzutage einfach zum Lifestyle, zur Selbstoptimierung. Wie man hört, löst es Glückshormone aus. ein. Wir kommen nicht in den Himmel, weil wir so brav sind. Das Himmelreich ist mit Jesus nahe zu uns gekommen, weil wir nicht brav sind. Und wir sind seine Jüngerinnen und Jünger, obwohl wir nicht brav sind. Vor und nach dem Aschermittwoch. Wir sind mittendrin im Himmelreich als freie, befreite Menschen, die im Vertrauen auf Gottes Geist ihre Verantwortung in der Welt ernst nehmen sollen. Nicht 7 Wochen lang, 365 Tage. Tage, an denen wir mal nachlässig und verschwenderisch und ausgelassen sind. Tage, an denen wir vernünftig mit unseren Gewohnheiten umgehen. Tage, an denen wir gut daran tun zu fasten. Tage, an denen wir dankbar genießen. Tage, an denen wir kritisch unser Verhalten überprüfen. Tage, an denen wir fröhlich sind. Tage, an denen wir mal über die Stränge hauen. Und Tage, an denen wir Fehler bereuen. Jeder und jede in individueller Verschiedenheit. Und am Aschermittwoch ist nicht alles vorbei. Erstmal die Sau rauslassen und dann reuig beichten? Und alles wird wieder gut? Nö, so nicht. Für alle Tage gilt, was uns der Apostel Paulus rät. Die Liebe sei ohne Heuchelei. Das Böse wollen wir verabscheuen, dem Guten hangen wir an. In geschwisterlicher Liebe sind wir einander zugetan, in gegenseitiger Achtung kommen wir einander zuvor. In der Hingabe zögern wir nicht, im Geist brennen wir, dem Herrn dienen wir. In der Hoffnung freuen wir uns, in der Bedrängnis üben wir Geduld, am Gebet halten wir fest. Um die Nöte der Heiligen kümmern wir uns, von der Gastfreundschaft lassen wir nicht ab. Segnet, die euch verfolgen, segnet sie und verflucht sie nicht. Freuen wollen wir uns mit den Fröhlichen und weinen mit den Weinenden. Seid allen gegenüber gleichgesinnt. Richtet euren Sinn nicht auf Hohes, seid vielmehr dem Geringen zugetan. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem, seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht. Wenn möglich, soweit es in eurer Macht steht, haltet Frieden mit allen Menschen. Freuen wollen wir uns mit den Fröhlichen und weinen mit den Weinenden. Freuen mit den Fröhlichen, auch in der Fastenzeit. Und weinen mit den Weinenden, auch in der Fastnacht. Für unsere Lebensgestaltung brauchen wir keinen kirchlichen Kalender. Und auch keine soziale Kontrolle, die uns einengt mit Regeln über Körperertüchtigung und Schönheitsideale, über Selbstheilung und Persönlichkeitsentwicklung. Entsprechende Ratgeber haben ja längst die Rolle kirchlicher Tugendlehren übernommen. Haben Sie schon einen digitalen Schrittzähler? Nein? Sie wissen schon, dass Sie dann früher sterben. Kann man auf den Tag genau ausrechnen. Gegen solche Gängelung, die sich tief eingegraben hat in die öffentliche Meinung, viel tiefer als kirchliche Ratschläge. Gegen solche Gängelung würde ich gern sowas wie das Zürcher Wurstessen veranstalten. Einfach ignorieren, was man so tun soll. Demonstrativ ignorieren. Wie war das damals in Zürich? Der Verleger Froschauer, der sein Geld vorwiegend mit reformatorischen Schriften verdiente, hatte 1522 in sein Haus eingeladen, zu einem Wurstessen, mitten in der Fastenzeit. Auch Zwingli war dabei. In die Wurst beißen getraute er sich jedoch nicht. Klerikern drohte damals sehr schnell der Scheiterhaufen und der Bischof von Konstanz hatte überall seine Spitzel. Und trotzdem wollten die Wurstesser gerade ihn provozieren. Allerdings so von ausgelassenem Fastenbrechen konnte keine Rede sein. Der Ruch des Verbotenen lag drüber. Man reichte sich lediglich den Tellerhorn herum, von dem jeder eine kleine Wurstscheibe nahm. Das missfiel der geistlichen Obrigkeit allerdings erst recht, denn etwas Feierliches lag über dem Tabubruch. Eine Parodie des Abendmahls wurde den Teilnehmern unterstellt. Und natürlich mussten sie sich vor dem Rat der Stadt verantworten und erhielten sogar Geldstrafen. Aber Zwingli stieg danach tapfer auf die Kanzel und verteidigte die Handlung mit klugen theologischen Argumenten. Kein Christ ist zu Werken, die Gott nicht geboten hat, verpflichtet. Ein Christ darf jederzeit alle Speisen essen. So fasste es ein Jahr später in seinen Thesen für die Zürcher Disputation zusammen. Und fürderhin war die Fastenzeit in Zürich zu Ende. Noch ein heißes Thema gibt es, oder gab es zumindest früher in der Fastnacht, die zügellose Sexualität. Die Kleriker hatten ihren Spaß hinterher. Lüstern konnten sie der österlichen Beichte lauschen. Stoff war dafür genug. Und die armen Frauen saßen ein Jahr später mit einem Bankert da, für den Rest des Lebens geächtet. Auch die Kinder, die nun wirklich nichts dafür konnten. Wie es wohl der Tochter von Anna Reinhardt ergangen wäre, wenn Zwingli sich 1524 nicht zur Vaterschaft bekannt hätte? Da heiratete er seine langjährige Geliebte. Ganz ohne Erlaubnis des Bischofs. Schon 1518 hatte er seine Probleme mit der zölibatären Keuschheit zugegeben. Der Ruf, der ihm vorausging als Womanizer, hätte ihm beinahe den Posten in Zürich am Großmünster gekostet. Und er hat sich gewundert, dass er unter seinen Priesterkollegen keinen kenne, der sich wirklich in Sexverzicht geübt habe. Entsprechend klar und ehrlich sind denn auch seine Argumente gegen den Pflichtzölibat. Einfach irgendwie vernünftig. Alle, die man Geistliche nennt, sündigen, wenn sie sich nicht durch die Ehe von der Sünde bewahren, nachdem sie gemerkt haben, dass Gott ihnen sexuelle Enthaltsamkeit versagt hat. Diejenigen, die Enthaltsamkeit geloben, versprechen auf kindliche oder närrische Weise zu viel. Daher erkennt man, dass die, die solche Gelübde abnehmen, an den anständigen Menschen frevelhaft handeln. Da will man uns Reformierten doch immer einreden, dass unsere Reformatoren besonders streng und lustfeindlich waren. Zwingli beschreibt Sexualität als etwas Natürliches, theologisch ausgedrückt, als Schöpfungsgabe. Ja, so ist es. Menschen verlassen ihre Eltern und hängen an ihren Liebsten und werden ganz eins mit ihnen, mit Körper und Seele, ganz eins, ein Fleisch. Jahrhundertelang hatten Kirchenlehrer versucht, dieser Schöpfungsgabe den Spaß auszutreiben. Als notwendiges Übel galt sie im Dienste der Fortpflanzung. Noch heute verstecken katholische wie evangelische Fundamentalisten ihre Homophobie hinter dieser Begründung. Gleichgeschlechtliche Liebe kann nicht unter Gottes Segen stehen, weil sie nicht der Zeugung von Kindern dient. Aber Frauen jenseits der 50 dürfen kirchlich heiraten. Hat die Karnevalskultur unsere überlieferten Vorbehalte und Vorurteile gegenüber der Sexualität eingedämmt? Hat sie der Freiheit der Liebe zum Sieg verholfen und Rollenzwänge von Männern und Frauen gelockert? Na klar, es gibt doch das Männerballett. Oh je, da ist der Christopher Street Day doch wirklich besser. Ja, Mann und Frau darf sich hemmungslos über das jeweils andere Geschlecht lustig machen. Öde Männerwitze über Ehefrauen und umgekehrt. Vor 2 Jahren entblödete man sich in Veitshöchheim nicht, über das Alter von Madame Macron herzuziehen. Und Waltrauds Mariechen erntet nach wie vor Lachsalven. Na klar. Eine Alte mit Inkontinenz und Parkinson. Wie lustig. Fast so lustig wie alte Männer, die ihr Viagra vergessen haben. Und ganz zu schweigen von den verdrucksten Scherzen über Lesben und Schwule hinter vorgehaltener Hand. Das ist unsere Lachfreiheit. Da ist Fremdschämen angesagt. Dabei war so etwas wie der Kleidertausch früher mal richtig aufrührerisch. Wir müssen uns nur vorstellen, in Nordkorea würden leicht bekleidete Mädchen im Soldatenlook die Beine werfen. Oder in Saudi-Arabien Frauen in Männerkleidern auftreten und Wasserpfeife rauchen. So provokant waren aber unsere Tanzmariechen, die im 19. Jahrhundert französische und preußische Soldaten lächerlich machten. Mein Hut, der hat 3 Ecken, Napoleon soll verrecken. Ach, wie spießig und miefig sind doch viele unserer Karnevalsausschweifungen. Vielleicht, weil ja nichts mehr verboten ist und die allerschlimmsten Faschingsscherze immer noch getoppt werden von den Geschmacklosigkeiten in den sozialen Medien. Keinerlei Tabus mehr. Nur, dass nichts verboten ist, bedeutet ja noch nicht, dass man genau wüsste, was ein gutes Leben ausmacht. Ein Leben ohne Sucht und ohne Fasten. Ein Leben ohne Angst vor der Sexualität, der eigenen und der anderen. Der alte Prediger aus dem Alten Testament, der wusste das. Und auf ihn höre ich gerne. In der Fastnacht und das ganze Jahr über. Auf, iss dein Brot mit Freude und trink deinen Wein mit frohem Herzen, denn längst schon hat Gott dieses Tun gebilligt. Jederzeit seien deine Kleider weiß und an Öl auf deinem Haupt soll es nicht fehlen. Genieße das Leben mit dem Menschen, den du liebst, all die Tage deines flüchtigen Lebens, die Gott dir gegeben hat unter der Sonne, all deine flüchtigen Tage. Das ist dein Teil im Leben bei deiner Mühe und Arbeit unter der Sonne. Was immer du zu tun vermagst, das tu. denn weder Tun noch Planen, weder Wissen noch Weisheit gibt es im Totenreich, dahin du gehst. Amen. Und kommen Sie gut durch die tollen Tage.